Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal mit einer Einführung in das Johannesevangelium. Für alle, die bei unserer Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher noch nicht so lange dabei sind, sei es ganz kurz erklärt, wir wechseln hier immer wieder zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hin und her. Nicht nur um der bloßen Abwechslung willen, sondern auch, weil man auf diese Weise fast automatisch auf verschiedene Querverbindungen stößt, die es zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gibt. Nach dem vierten Buch Mose beschäftigen wir uns nun also eine Zeit lang mit dem vierten Buch des Neuen Testaments, dem Johannesevangelium. Danach folgt dann das fünfte Buch Mose. Der deutsche Reformator Martin Luther hat das Johannesevangelium übrigens als das zarte, rechte Hauptevangelium bezeichnet, das den anderen vorzuziehen sei. Ganz gleich, ob man sich dieser Ansicht anschließt oder nicht, etwas Besonderes ist dieses vierte Evangelium im Neuen Testament schon. In dieser Sendung werden wir einigen der Besonderheiten sicher auf die Spur kommen. Manche Pastoren, Evangelisten und Missionare haben stets ein paar Exemplare davon griffbereit dabei. Kleine Verteilhefte mit dem Johannesevangelium. Gern geben sie dieses Evangelium weiter an Menschen, die sich interessiert zeigen für die christliche Botschaft. Zum einen, weil das Johannesevangelium den Eindruck macht, als ob sich der Verfasser die Mühe gemacht hat, alle wichtigen Fakten über das Leben und Wirken Jesu in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Deshalb wirkt das Johannesevangelium besonders rund, wenn Sie wissen, was ich meine. Dadurch eignet es sich scheinbar, mehr als alle anderen Evangelien, als Extraheft gedruckt und verteilt zu werden. Außerdem wirken die verwendeten Wörter und der Satzbau streckenweise sehr schlicht und leicht verständlich. Das Original des Johannesevangeliums wurde ja in Griechisch verfasst. Und wenn sich Theologiestudenten heute damit beschäftigen, freuen sie sich immer über die vielen kurzen Wörter, die oft nur aus einer oder zwei Silben bestehen und die als Vokabeln leichter zu merken sind. In den anderssprachigen Übersetzungen ist davon natürlich nicht immer etwas zu merken. Der einfache Satzbau dagegen ist zum Beispiel auch in der Lutherbibel streckenweise erhalten geblieben. Den folgenden Vers etwa kann man auch so lesen, als ob zwischen manchen Satzteilen statt eines Kommas ein Punkt stehen würde. Und schon haben wir ganz kurze, leicht verständliche Sätze. Ich mache es Ihnen einmal vor. Er kam in sein Eigentum. Punkt. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Punkt. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Punkt. Und zwar denen, die an seinen Namen glauben. Punkt. Kein einziges Fremdwort kommt in diesen Sätzen vor. Kein theologischer Fachbegriff. Und dennoch, wenn man weiterliest, stößt man immer wieder auf Sinnzusammenhänge, die es wirklich in sich haben, trotz ihrer sprachlichen Schlichtheit. Dazu ein Beispiel aus Johannes 14. Jesus sagt, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ihr in mir und ich in euch. Das ist so kurz und prägnant formuliert, dass man es wie ein Lied, das einem nicht mehr aus dem Kopf geht, immer wieder vor sich her sagen kann. Ihr in mir und ich in euch. Ihr in mir und ich in euch. 7 kurze einsilbige Wörter. Das längste ist gerade einmal 4 Buchstaben lang. Aber was für eine tiefsinnige Botschaft steckt darin? Nicht nur Theologen, sondern auch Philosophen können ganze Aufsätze darüber schreiben. Was bedeutet es, in Christus zu sein? Wie kann es sein, dass der eine, der in einem anderen ist, gleichzeitig den anderen in sich trägt? Und wenn Christus in mir ist, bin ich dann auch, wie er, von göttlicher Natur? Sie merken es sicher schon. Hinter manchen ganz einfachen Formulierungen des Johannesevangeliums stecken ganz tiefsinnige Gedanken. Der Kirchenvater Hieronymus war deshalb der Meinung, dass das Johannesevangelium alle anderen Evangelien übertrifft, weil es unergründliche göttliche Wahrheiten enthält. Und Arthur Pearson, der als Mitarbeiter an der Herausgabe der bekannten Scofield-Bibel beteiligt war, sagte einmal, im Johannesevangelium spürt man den Herzschlag Jesu. Fassen wir also zusammen, auch wenn das Johannesevangelium wegen der oft schlichten Ausdrucksweise als besonders leicht verständlich erscheint, zeichnet es sich durch eine besondere Tiefgründigkeit aus. Kommen wir zu der Frage, wer eigentlich der Verfasser des Johannesevangeliums ist. Natürlich Johannes, bekomme ich oft zu hören, denn in meiner Bibel steht fett gedruckt die Überschrift »Das Evangelium nach Johannes«. So einfach ist die Sache allerdings nicht. Alle Evangelienüberschriften stammen aus einer späteren Zeit. Und wenn man nur den Text des Johannesevangeliums zur Hand nimmt, findet man darin keine Angabe zu seinem Verfasser. In Kapitel 21 ist allerdings von einem Jünger Jesu die Rede, Zitat, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Und einige Verse weiter heißt es dann, dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Diese Verse weisen also darauf hin, dass einer der Jünger Jesu das Johannesevangelium verfasst hat. Ob es aber tatsächlich Johannes war, darüber schweigt der Bibeltext, weil der Verfasser offenbar aus lauter Bescheidenheit seinen Namen nicht nennen wollte. Der Jünger Johannes wäre natürlich ein wunderbarer Zeitzeuge, der alles das, was Jesus gesagt und getan hat, hautnah miterlebt hat. Doch gerade das scheint für manche Theologen Grund genug zu sein, ihn als Verfasser des Johannesevangeliums auszuschließen. Bitte verzeihen Sie mir diese ironische Bemerkung, aber als einer der Hauptgründe, warum Johannes angeblich nicht in Frage kommen kann, wurden bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein die Schriften des Kirchenvaters Papias aus dem 2. Jahrhundert genannt. Bischof Papias habe niemals erwähnt, dass Johannes der Verfasser des fraglichen Evangeliums sei. Doch dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Der deutsche Theologe und Forscher Konstantin von Tischendorf stieß in Rom in der Bibliothek des Vatikans auf ein altes Manuskript, in dem Papias zitiert wird. Und aus diesem Zitat geht unmissverständlich hervor, dass der Jünger Johannes der Verfasser des Johannesevangeliums sei. Darüber hinaus machte Clemens von Alexandria, der um 200 nach Christus lebte, die Aussage, dass Johannes von Freunden überredet und vom Geist Gottes bewegt wurde, ein besonders geistliches Evangelium zu schreiben. Also mir persönlich reichen diese Zeugnisse aus, um davon auszugehen, dass Johannes der gesuchte Verfasser ist. Einfach weil Papias und Clemens von Alexandria zeitlich gesehen ziemlich nah dran waren an der Zeit, in der das Evangelium niedergeschrieben wurde. Aber wer weiß, ob eines Tages nicht doch noch uralte Handschriften auftauchen, die das Gegenteil beweisen. Ich kann nur davor warnen, die Frage nach der Verfasserschaft zu einer Glaubensfrage hochzustilisieren. Eine viel wichtigere Frage scheint mir zu sein, warum hat Johannes überhaupt zu den drei bereits vorhandenen Evangelien ein weiteres hinzugefügt? Vermutlich wurde es erst zwischen den Jahren 90 und 100 nach Christus niedergeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt waren alle anderen Apostel bereits tot. Die Verfasser der anderen neutestamentlichen Schriften lebten nicht mehr. Warum also hat Johannes den drei vorhandenen Evangelien ein viertes hinzugefügt? Beim Versuch, diese Frage zu beantworten, stoßen wir auf sehr unterschiedliche Theorien. Es gibt Leute, die sagen, es sei geschrieben worden, um der ersten Irrlehre der Kirche, nämlich der Gnosis, entgegenzutreten. Die Gnostiker glaubten unter anderem, dass Jesus zwar Gott, aber nicht Mensch gewesen sei, und dass die Apostel nur meinten, ihn zu sehen, ihn aber in Wirklichkeit nicht sehen konnten, weil er eben Gott war. Es gibt auch Leute, die behaupten, das Johannesevangelium sei nur eine Ergänzung zu dem, was die anderen Evangelien bereits niedergeschrieben hatten. Es enthalte weiteres Material sowie ausführliche Erläuterungen. Ein dritter Erklärungsversuch, dem ich persönlich am ehesten etwas abgewinnen kann, lautet: Johannes hat sein Evangelium auf Verlangen von einer oder mehreren christlichen Gemeinden geschrieben, die das Matthäus-, Markus- oder Lukas-Evangelium schon kannten, die aber das Bedürfnis hatten, inhaltlich noch mehr in die Tiefe zu gehen und im Glauben zu wachsen. Das passt zu der Aussage des Clemens von Alexandria, wonach Johannes zur Abfassung seines Evangeliums von Freunden überredet oder angeregt wurde. Wenn wir das Johannesevangelium zur Hand nehmen und zu lesen beginnen, dann stellen wir fest, dass wir dort nicht im übertragenen Sinn nach Bethlehem geführt werden, wo Jesus als kleines Kind zur Welt kam. Ja, ich habe den Eindruck, dass Johannes geradezu verhindern wollte, dass wir sozusagen unser ganzes Leben hindurch Stille Nacht, Heilige Nacht singen und dabei stets nur an den holden Knaben mit lockigem Haar denken. Stattdessen führt uns Johannes durch die stillen Korridore der Ewigkeit zurück zum Anfang, der kein Anfang im üblichen Sinne war. Am Anfang war das Wort, lauten die ersten Worte des Johannesevangeliums. Schon damals war Gott da. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, heißt es dann weiter. Lassen Sie nun in Ihrer Vorstellung ein paar Milliarden Jahre vergehen. Als nächstes passiert etwas, was in Vers 3 angedeutet wird. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das scheint auf die Schöpfung des Himmels und der Erde hinzudeuten. Wieder lassen sie in Gedanken viel Zeit vergehen und stoßen dann in Vers 14 auf die Aussage: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes begleitet uns sozusagen aus den unendlichen Weiten der Zeit und des Universums bis hin zu dem Punkt, an dem dann tatsächlich ein Kind namens Jesus in einer Futterkrippe liegt. Selbst die griechischen Philosophen hätten vermutlich gerufen: Halt, stopp, das verstehen wir nicht, da kommen wir nicht mehr mit. Wissenschaftliche Erkenntnisse will Johannes aber ebenso wenig vermitteln. Selbst wichtige Glaubensinhalte überspringt er einfach, weil er sie offenbar bei seinen Lesern als bekannt voraussetzt. Die Jungfrauengeburt etwa, kein Thema für Johannes. Deshalb frage ich mich schon, um wieder auf den Anfang dieser Sendung zurückzukommen, ob es sinnvoll ist, ausgerechnet das Johannesevangelium in Form eines Verteilheftchens an Nichtchristen weiterzugeben. Ich persönlich halte es für zu tiefgründig. Ja, ich halte es in gewisser Weise für ein Evangelium, das für Menschen geschrieben wurde, die bereits Christen sind. Ein Freund von mir, der als Arzt auch in der Forschung tätig war, hat einmal eine Gruppe von Studenten zu einem Kolloquium, also zu einem akademischen Gespräch, über den christlichen Glauben eingeladen. Dabei ging es um die Frage, ob Glaube und Naturwissenschaft miteinander vereinbar seien. Das Johannesevangelium schien aus seiner Sicht genau der richtige Ausgangspunkt für diese Fragestellung zu sein. Mein Freund war begeistert. »Du glaubst ja gar nicht«, erzählte er mir, »wie ich die jungen Leute allein schon durch das erste Kapitel regelrecht aufgerüttelt habe.« Doch ein paar Wochen später musste er eingestehen, dass zu der zweiten Veranstaltung zu diesem Thema niemand mehr gekommen sei. »Warum«, fragte ich ihn, der selbst Arzt von Beruf war, »warum hast du nicht das Evangelium von Dr. Lukas genommen? Schließlich hast du es doch mit Studenten zu tun, die es gewohnt sind, anderen Menschen Blut abzuzapfen oder irgendwelche Krankheitserreger unter dem Mikroskop zu betrachten.« Vor kurzem wiederum habe ich von einem festlichen Mittagessen erfahren, zu dem eine christliche Organisation lauter Geschäftsleute eingeladen hatte. Nebenbei sollten sie etwas über den christlichen Glauben erfahren. Ein Theologieprofessor hielt ein Referat und nahm immer wieder Bezug auf, ja richtig, das Johannesevangelium. Warum nicht das Markus-Evangelium, habe ich mich gefragt. Ursprünglich für die römischen Bürger im Heiligen Land geschrieben, darunter viele Soldaten, wäre es bestimmt auch ideal gewesen für diese erfolgsorientierten Geschäftsleute, die mit beiden Beinen mitten im Leben stehen. Wenn man sich im Johannesevangelium die Kapitel 13 bis 17 anschaut, also immerhin 5 Kapitel, dann stellt man fest, dass alles, was Jesus dort seinen Jüngern anvertraut, hinter verschlossenen Türen gesagt wurde. Nämlich in dem Raum, in dem Jesus mit seinen Jüngern das letzte gemeinsame Abendessen einnahm. Es würde mich nicht wundern, wenn mir jemand erzählen würde, dass draußen an der Tür ein Zettel hing mit der Aufschrift »Geschlossene Gesellschaft, bitte nicht stören«. Denn die Kapitel 13 bis 17, aber auch einige andere Abschnitte des Johannesevangeliums sind meiner Meinung nach ebenfalls nur für einen ausgewählten Personenkreis bestimmt, nämlich für Gläubige. Kein Problem, wenn auch ein Nichtglaubender davon erfährt, aber der Nutzen wird für ihn möglicherweise gering sein. Das Matthäus, das Markus und das Lukas-Evangelium sind dagegen von vornherein so konzipiert, dass Nichtchristen Appetit bekommen sollen auf den christlichen Glauben. Wussten Sie übrigens, dass es in der Zeit um Jesu Geburt herum in großen Teilen der heidnischen Welt eine seltsame Erwartungshaltung gab? Eine Stimmung, die vielleicht annähernd vergleichbar war mit der Stimmung, die jeweils vor dem Anbruch eines neuen Jahrhunderts oder gar Jahrtausends herrscht. Der römische Verwaltungsbeamte und Schriftsteller Sueton berichtete etwa 100 Jahre danach, eine alte, aber deutlich zu erkennende Erwartungshaltung hat sich im ganzen Osten ausgebreitet, nämlich, dass etwa um diese Zeit in Judäa ein Weltherrscher auftreten werde. Vom römischen Historiker Tacitus ist eine ähnliche Aussage überliefert. Und in einem theologischen Fachbuch wird eine alte Erzählung erwähnt, wonach buddhistische Missionare, die nach China reisten, unterwegs chinesischen Weisen begegnet seien, die um das Jahr 33 nach Christus nach einem Messias suchten. Man bekommt den Eindruck, als ob Gott persönlich den Menschen damals eine Ahnung und eine Sehnsucht in ihre Herzen gab, um nach demjenigen Ausschau zu halten, der tatsächlich zum Erlöser der Menschen wurde. Einige der Suchenden, die die Prophezeiungen aus dem Alten Testament nicht kannten, waren die berühmten Weisen aus dem Morgenland, über die im Matthäusevangelium berichtet wird. Sie kamen nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Der ganze Orient war übrigens reichlich versorgt mit Religionen und religiösen Kulten. Eigentlich musste sich niemand auf die Suche begeben, um etwas zu finden, was ihm für sein Leben einen Halt versprach. Aber anscheinend übte die Botschaft von Jesus Christus später auch auf die Menschen des Orients eine große Anziehungskraft aus. Erstaunlicherweise kommt das Johannesevangelium diesen orientalischen Sinnsuchern sehr entgegen. Was wir beim Lesen des Johannesevangeliums oft als rätselhaft und mystisch empfinden, sprach diese Menschen besonders an. Ein Beispiel. Ein religiöser Führer kam zu Jesus bei Nacht. Nur Johannes berichtet davon. Und zu diesem religiösen Führer, der alles besaß und der durch und durch religiös war, sagte Jesus, »Du musst von Neuem geboren werden.« Ein aufgeklärter Mensch der Gegenwart schüttelt womöglich erstmal den Kopf, wenn er so etwas hört. Aber ein Orientale dachte sich vermutlich, ach so ist das gemeint, jetzt weiß ich, was Jesus von mir will. Ähnlich die Reaktion, wenn Jesus davon sprach, er sei das Brot des Lebens. Auch davon ist nur im Johannesevangelium die Rede. Es ist aus meiner Sicht nicht nur das Evangelium, das in besonderer Weise den Bedürfnissen von bereits glaubenden Christen, sondern auch den Gläubigen bestimmter Religionen entgegenkommt. Und zwar, weil es in die Vorstellungswelt dieser Menschen eintaucht und dann darauf hinweist, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Das gerade genannte Beispiel, du musst von Neuem geboren werden, illustriert das ganz hervorragend. Denn die Vorstellung von einer Neugeburt oder Wiedergeburt ist in vielen östlichen Religionen vorhanden. Der Leser des Johannesevangeliums wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Vorstellungen nur menschliche Vorstellungen sind. Eine echte Neugeburt kann nur durch den Glauben an Jesus Christus geschehen. An dieser Stelle möchte ich Sie noch kurz auf ein paar Charaktermerkmale des Johannesevangeliums im Vergleich zu den drei anderen Evangelien hinweisen. Vielleicht erinnern Sie sich, das Matthäus, das Markus und das Lukasevangelium werden in der Theologie als synoptische Evangelien bezeichnet. Trotz aller Unterschiedlichkeit folgen sie ungefähr demselben Erzählstrang, der sich am Lebenslauf Jesu orientiert. Also von der Geburt über sein Wirken in der Öffentlichkeit bis hin zu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Das Johannesevangelium weicht schon im allerersten Kapitel davon ab, indem es mit den Worten beginnt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Wenn man alle vier Evangelien durchliest, fällt einem auf, dass Matthäus und Markus ziemlich stark die Wunder betonen, die Jesus vollbringt. Eine Stärke des Lukas-Evangeliums sind dagegen die vielen Gleichnisse, die wiedergegeben werden. Bei Johannes dagegen treten weder die Wunder noch die Gleichnisse in den Vordergrund. Wenn im Johannesevangelium über Wunder berichtet wird, geschieht das oft so, dass man sie als einen Hinweis auf eine geistliche Wahrheit erkennen kann. Ja, man bekommt fast den Eindruck, als ob Johannes diese Wunderberichte mit viel Scharfblick ausgewählt und an passender Stelle platziert hat. So folgt etwa die Rede über das Brot des Lebens auf den Bericht über die Speisung der 5000. Trotz dieser scheinbar gewollten Platzierung liefert uns Johannes genauere Hinweise auf die chronologische Reihenfolge mancher Ereignisse als die anderen Evangelien. Kurze Bemerkungen wie »am nächsten Tag« sind äußerst hilfreich. Auch geografische Angaben sind enthalten, wie zum Beispiel »dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte«. Oder hier ein Satz mit einer zeitlichen und einer geografischen Einordnung. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Ein weiteres auffälliges Merkmal des Johannesevangeliums: Die Gottheit Jesu wird in diesem Evangelium betont und steht häufig im Vordergrund. Aber trotzdem wird auch das Menschsein Jesu nicht vernachlässigt. So berichtet Johannes etwa von der Reise Jesu durch Samarien und davon, wie er sich müde an einem Brunnen niederließ. Gott wurde Mensch, das ist eine wichtige Botschaft des Johannesevangeliums. Und die kommt bereits im ersten Kapitel in dem Vers zum Ausdruck: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich hoffe, dass Ihnen diese Sendung bereits einen kleinen Vorgeschmack geben konnte auf das, was Sie in den nächsten Wochen hier in der Sendereihe Durch die Bibel erwartet. Ich freue mich schon darauf, freue mich über Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.